Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform, und die trägt heute mal wieder den Titel Nähkästchen. Nähkästchen heißt, wir stellen Leute aus dem Kreis der Radio Free FM Familie vor, Redakteure und Mitarbeiter, und mir gegenüber sitzt heute ein ganz geschätzter Mitarbeiter, ein guter Freund kann man schon fast sagen, das ist der Klaus Schmidtke. Hallo Klaus, wunderschönen guten Tag.
Hallo Rainer, also dass man einen guten Freund ist, das kann man sagen. Das kann man nicht nur fast sagen, das kann man sagen.
Klaus, gleich zu Beginn muss ich einen ganz großen Fehler, der auf der Homepage noch verewigt ist und der in der Anmoderation vorher drin war. Du bist natürlich nicht Vorstand des Redaktionsvereins, sondern des Fördervereins, genau. Sondern des Redaktionsvereins. Aber das ist eigentlich schon fast marginal. Klaus, für alle Leute, die dich nicht kennen, das soll es ja auch geben, du bist in erster Linie natürlich unser Mann für Jazzin, also zumindest für unsere Hörer. Jazzin, was ist Jazzin?
Tja, Jazzin ist unsere Sendung jeden Sonntag von 20 bis 22 Uhr, deren Moderation und Redaktion ich mir mit Roland Jettern, einem Freund von mir, teile. Wir spielen Jazz, Roland macht mehr so das Swing- und Jazz-Programm und ich spiele Jazz und Artverwandtes. Es kann auch mal ein Drum-and-Bass-Stück sein, und letzte Woche hatte ich auch ein bisschen New Wave und dergleichen dabei. Also ich lasse mir das relativ offen, es soll keine reine Jazz-Sendung sein. Es geht schon in die Richtung Jazz, aber Jazz ist nicht das, was man spielt, sondern wie man spielt. Und in dem Sinne ist Jazz für mich nicht das, was ich auflege, sondern wie ich es auflege.
Wie lange machst du schon Jazz?
Ich habe vorher versucht, ein bisschen nachzurechnen. Also ich war 1997 in London und bin dann zurückgekommen, und ein Freund von mir hat die Jazz-Sendung gegründet, nämlich Joe Steele damals. Die hieß noch Jazz Case und lief von 9 bis 10 jeden Sonntag. Und ich kam zurück nach Ulm Ende 97, und er hat mich gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen, weil ihm das allein zu viel war. Und ich habe spontan gesagt, ja. Dann müssen wir aber gucken, dass wir mehr Sendezeit kriegen, was auch ziemlich schnell geklappt hat. Die Geschichte möchte ich jetzt aber nicht erzählen. Die hat auch mit einem guten Freund zu tun, nämlich DJ Mo, der damals die Sendezeit von 8 bis 9 hatte und sich aber ein paar Dinge geleistet hatte, die ihm dann die Sendezeit weggenommen haben. Aber tja, wenn wir schon im Nähkästchen sind, dann ganz tief reingraben. Ja, und seitdem mache ich die Sendung, seit 97, Ende 97.
Auch schon ein paar Tage. Ein Punkt, den du jetzt eigentlich schon am Rande angeschnitten hast, ist, du bist eigentlich nicht der pure Jazzer. Deine Vergangenheit, die liegt natürlich irgendwo musikalisch ganz anders, habe ich mitgekriegt. Du hast ja, glaube ich, auch schon mal ziemlich heftige Musik gemacht. Da kommen wir nachher auf jeden Fall noch drauf. Weißt du noch, was deine allererste Platte war?
Ja klar, das war The Dark Side of the Moon von Pink Floyd. 1973 hätte ich von meinem Papa zu Weihnachten gekriegt, nachdem er mich gefragt hat, was ich denn so an Musik mir zu Weihnachten wünschen würde. Und die kam damals gerade raus, war die heißeste Scheibe auf dem Markt, und ich musste natürlich haben. Und danach ging es dann los bei, ja, so 100 und ein paar zerquetschten Platten habe ich aufgehört zum Zählen, und in der Zwischenzeit ist eine ganze Wand voll. Und ich bin immer noch ein Vinyl-Junkie.
Der Vinyl-Junkie. Wie alt warst du da, Dark Side of the Moon?
10.
10. Im zarten Alter von 10 Jahren psychedelische Musik, das muss ja Spuren hinterlassen.
Ja, also ich könnte jetzt einen Schritt weiter vorgehen, weil das erste Mal, dass mich Musik wirklich berührt hat, das war ein bisschen vorher, da war ich 9 ungefähr, und da habe ich Jimi Hendrix gehört. Und das war das erste Mal, dass das bei mir so richtig die Ohren aufgegangen sind und so irgendwas in meinen Körper reingefahren ist, was mich ganz tief irgendwo innen berührt hat. Und dieses Gefühl ist eigentlich der Grund, warum ich mich seitdem ständig mit Musik auseinandersetze, selber auch Musik angefangen habe, Musik zu machen, um zu ergründen, wie kann es sein, dass irgendwas, so ein paar Klänge, so ein paar Noten, so irgendwas halt so tief in dich eindringen kann, dass du wirklich von Gefühlen durchschüttelt wirst.
Die die Plattform auf Radio Free FM und wir plaudern heute aus dem Nähkästchen zusammen mit unserem Jazzin-Moderator Klaus Schmidtke zuletzt, beziehungsweise in unserer ersten kleinen Runde hat er uns verraten, seine erste Scheibe war Die dunkle Seite des Mondes von Pink Floyd. Da war er 10. Und dann nahm als Laster seinen Anfang. Du hast gesagt, die ersten 5, die könntest du aufzählen. Mhm. Aber nur die ersten 5. Welche waren es denn?
Danach habe ich den Überblick ein bisschen verloren, aber die erste war, wie gesagt, Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Danach kam Borboletta von Santana. Dann kam ein Jahr später Wish You Were Here von Pink Floyd, ganz klar. Dann kam, weil da war ein Konzert in Ulm von einer Band, die hieß Gentle Giant, oder heißt immer noch Gentle Giant, wenn es das noch gibt. Und da war so ein nettes Plakat mit so einem Baby mit einem riesen fetten Kopfhörer auf den Ohren. Und da musste ich losziehen und mir die Freehand kaufen. Und die 5. war dann Come Taste the Band von Deep Purple. Und es ist auch meine, ja, lange einzige Deep Purple geblieben, weil die ist zwar gut, aber der Rest von Deep Purple hat mich nie berührt.
Hatte ich nie berührt. Witzigerweise war bei mir Made in Japan ein Album, das man einfach hören musste. Zumindest die Älteren um mich herum. Come Taste the Band war You Keep on Moving war das drauf.
Ja, Hammerstück. Genau, super Nummer. Vor allen Dingen ohne Ritchie Blackmore. Komischerweise Ritchie Blackmores Rainbow dann. Mhm. Da hat es mich wieder gepackt irgendwie. Da mochte ich ihn. Bei Deep Purple war mir zu straight und Rainbow war dann irgendwie, da war eine andere Qualität dabei.
Das waren also die ersten Scheiben, die du dir gekauft hast. Kam damals schon der Wunsch auf, auch selber Musik zu machen?
Am Anfang eigentlich nicht. Das war eher zufällig, dass ich angefangen habe, Musik zu machen. Also, ich wollte mal ein Klavier. Ich hätte von einer Nachbarin ein Klavier geschenkt bekommen, aber mein Vater hat das mit dem Satz, wenn du Musik machen willst, dann kauf dir eine Mundharmonika, die ganz schön in die Tasche stecken, beendet. Und dieses Klavier wurde mir dann halt nicht geschenkt. Also ich habe es eigentlich schon geschenkt bekommen, gehabt. Aber naja, und dann war ich erstmal sauer. Mundharmonika spielen, das geht ja gar nicht. Also da war ich noch nicht so im Blues drin. Das kam dann erst später. Und das Anfangen, dann Musik zu machen, das war eigentlich eher ein Zufall. Ein Freund von mir hat angefangen, Gitarre zu spielen und hat mir dann seine Gitarre gezeigt. Es war eine wunderschöne Les Paul-Kopie. Jeder, der Gitarren kennt, der weiß, was das ist. Und ich kann mich nur genau an den Moment erinnern, wie er diesen Formkoffer aufmacht und dann dieser rote Samtstoff und diese wunderschöne, edle Gitarre. Das war dann so, wow. Und er hat dann gemeint, er hat eine Band und die suchen unbedingt noch einen Bassisten. Ich wusste gar nicht, was ein Bass ist. Hab mir aber nicht abschrecken lassen, bin da mit in den Keller, hab dann Bass in die Finger gekriegt und musste dann halt spielen.
Diese erste Band, was hat die für einen Sound gemacht?
So eine Mischung zwischen Blues und Rock, würde ich sagen. Da waren wir so ungefähr 14.
War das, was man klassischerweise eine Schülerband nennt, oder?
Das war definitiv eine klassische Schülerband, ja.
Und dann auch Auftritte gemacht?
Ja, wir hatten ein paar Auftritte. So, ja, so insgesamt vielleicht 10 oder so. Schon.
Doch. Mhm. Wo habt ihr denn, weißt du noch, der erste Auftritt?
Tja, der erste Auftritt war bei einem Schulfest vom jetzigen Hans- und Scholl-Gymnasium im Alten Theater. Da war ein Schülerfest und wir waren der krönende Abschlussakt. Und ich war so nervös, dass ich mich quasi hinter der Bassanlage versteckt habe. Aber es war ganz lustig.
Hinter der Bassanlage, okay. Ja. Oder nicht etwa mit dem Rücken zum Publikum?
Nee, das nicht. Also ich habe mir also ziemlich an die Seite und so ein bisschen näher über die Bassanlage und so halt so ein bisschen aus dem direkten Sichtfeld und dem Rampenlicht gedrückt.
Mhm. Ihr habt gecovert, oder? Und habt ihr selber Stücke geschrieben?
Wir haben teils gecovert, aber die meisten Stücke waren selber geschrieben.
Hast du auch Stücke geschrieben?
Nee.
Nee?
Nee. Also ich habe mitgearbeitet an Stücken, aber selber eins geschrieben habe ich nie.
Und dann warst du also Bassist.
Ja.
diese Schülerband hat dann 10 Auftritte gehalten. Mhm. Und dann warst du wahrscheinlich irgendwann nochmal, was weiß ich, 17 oder so.
Mhm, so ungefähr, ja.
Und wie ging es dann weiter?
Naja, es ist Bassspielen, das das ist so ein Virus, wenn man sich einfängt und das macht dann schon Spaß. Also es hat wirklich ein Jahr lang gedauert, bis ich erstmal begriffen habe, was ich da tue. Und komischerweise, wenn du keine Ahnung von Musik hast, dann kannst du ja auch die Musikinstrumente nicht unbedingt differenzieren. Also du hörst ein Musikstück und du hörst halt die Musik, das Gesamte. Du kannst aber jetzt nicht sagen, das ist ein Altsaxophon oder ein Tenorsaxophon oder das ist die Bassline oder du hörst halt hier ein Schlagzeug und die anderen Instrumente in dem Block. Und so nach einem Jahr fing ich dann an festzustellen, was andere Bassisten spielen und habe mich dann natürlich da ein bisschen versucht zu verbessern. Und ja, das war dann auch so die Zeit, wo die Musik schon ein bisschen funkiger wurde vom Bass her, also der Bass auch ein bisschen in den Vordergrund kam. In vielen Musikstücken, sogar du hast von Lady Bump erzählt, deiner ersten Single, da war ja auch ziemlich viel Bass im Vordergrund und dann war das einfach schön, Bass zu spielen. Also es war besser wie Gitarre auf jeden Fall und einfacher.
Du sagst also, hast vorher gesagt, das heutige Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium, da habt ihr gespielt, das heißt, du bist aus Ulm.
Ich bin in Ulm geboren, Ulm-Söflingen, ja.
Ah. Und der Stadt seither immer treu geblieben oder warst du zwischendurch dann auch mal weg?
Nee, ich habe mich 1992 abgeseilt nach Bremen und war insgesamt 6 Jahre in Bremen. Nee, 5 Jahre. Rechnen. 5 Jahre in Bremen und dann noch ein Jahr in London. In Bremen habe ich übrigens 4 Jahre von den 5 Jahren in einer Punkband gespielt als Schlagzeuger.
Ah ja, jetzt kommen wir der Sache näher.
Ja, das war eigentlich so musikalisch meine, ich sag mal, beste und erfolgreichste Zeit. Weil ich da wirklich permanent geprobt habe, permanent gespielt habe und wir hatten mindestens alle 2 Monate einen Auftritt bis zu 3 Auftritten pro Monat innerhalb von 4 Jahren.
Wie hieß die Punkband?
Die hieß Morbid Orbit.
Okay. Was hat dich denn eigentlich weggetrieben von Ulm? Das war sicher nicht nur die Musik, oder?
Ja, das war nicht überhaupt nicht die Musik eigentlich. Also es war einfach so das Gefühl, dass ich mal, also ich bin in Ulm aufgewachsen und ich habe Ulm eigentlich nie richtig schätzen gelernt. Es war eine ganz nette Stadt, aber wenn ich irgendwo anders war, finde ich es da immer wesentlich cooler. Ich wäre das erste Mal mit 17 fast in Rom hängen geblieben. Aber das ging leider nicht, weil man war ja mitten in der Lehre und musste dann wieder zur Lehre zurückkommen und so. Und ja, dann so 1992 war das halt relativ langweilig in Ulm. Ich habe alle Szenen gekannt, ich habe alle Kneipen gekannt, ich war ständig unterwegs und das hat mich nicht mehr wirklich weitergebracht. Und dann wollte ich irgendwas anders machen. Ich war mit meiner Arbeitssituation auch nicht so ganz zufrieden damals. Ich war Beamter bei der Telekom, um das mal zu sagen.
Ja, ich wollte mich gerade fragen, was war die Lehre? Ne?
Ja, das war Fernmeldehandwerker bei der Deutschen Bundespost und danach war ich dann Beamter bei der Telekom und als Beamter hast du ja die Möglichkeit, Urlaub ohne Besoldung zu beantragen und das habe ich dann gemacht und habe in Bremen angefangen zu studieren und zwar Schiffbau und Meerestechnik.
Schiffbau und Meerestechnik? Wie bist denn da drauf gekommen?
Das war so eine Geschichte. Ich bin einfach in meinem Büro gesessen, hatte so einen Studienführer, ich weiß nicht, ob sie immer noch grün sind, damals waren sie grün, und habe den so durchgeblättert und habe mir die Städte erstmal angeguckt. Was gibt's denn für Städte? Und fast alle Städte haben irgendeine Bedeutung gehabt. Also Berlin war damals eine Mauer, also ich kann's aus der Mauerzeit und war nicht so meine City irgendwie und München geht gar nicht, Stuttgart geht auch nicht und so der Ruhrpott muss auch nicht unbedingt sein, obwohl da eigentlich meine Wurzeln liegen, also meine Eltern, mein Vater ist aus dem Ruhrpott und mein Opa. Und dann kam ich irgendwann mal nach Bremen und Bremen, cool, irgendwie an der Nordsee, dachte ich. Und was kann man da studieren? Schiffbau und Meerestechnik, das klingt cool, wenn der hoch. Und war dann ja 14 Tage nach der Entscheidung, da hochzugehen, war ich tatsächlich an der Hochschule für Schiffbau und Meerestechnik in Bremen und habe festgestellt, dass ich in einem Mathe-Studium sitze. Ich der volle Mathe-Loser, der es nie gecheckt hat in der Realschule und dann in der weiterführenden Schule, saß plötzlich in einem Mathe-Studium und hatte erstmal richtig zu kämpfen, um da mir Basis zu schaffen, da überhaupt mitzukommen, um was es geht. Aber es war eine schöne Zeit.
Hast du es ganz durchgezogen?
Nee, leider nicht. Ich musste aus gesundheitlichen Gründen abbrechen.
Okay.
Und war dann ein Jahr lang quasi aus dem Studium raus und habe es dann nicht geschafft, wieder einzusteigen. Leider.
Das war dann der Punkt, wo du dann nach London kamst, oder?
Ja, ein bisschen später.
An dem Punkt machen wir nach dem nächsten Song weiter. Opener is a fine instrumental from yesterday's list of top tunes. Jazz and Milk, beziehungsweise Rube aus dem Jazz and Milk Sampler Compilation Volume 2. Wir sind mittendrin in der Plattform, wir sind mittendrin im Nähkästchen und mir gegenüber sitzt Klaus Schmidtke. Zuletzt haben wir gesprochen über die Zeit, in der er in einer Punkband gespielt hat, das auch gar nicht nach Jazz hin klingt. Und die letzte Frage, die ich hatte, war das die Zeit, in der du in London warst? Er war es nämlich in London. Wann war das denn und wie kamst du nach London?
Tja, das war 97 und nach London gekommen bin ich, weil meine damalige Freundin unbedingt Kunst studieren wollte. Und ich sagte, wenn du schon Kunst studierst, dann nicht in Deutschland. Und da hat sich London irgendwie angeboten. Wir hatten da auch ein paar Kontakte hin, haben uns das mal angeguckt. Sie war dann an der Middlesex University und hat einen Kunstvorstudien Gang gemacht, also das erste Jahr, und in der Zeit war ich mit dabei. Sie ist dann in London geblieben, ich bin zurück nach Ulm erstmal. Wir wollten uns dann später in Amsterdam treffen, aber die Fernbeziehung hat leider nicht geklappt und naja, ist halt so.
Ist halt so, genau. Was hast du denn in London gemacht, während sie studiert hat?
Also gearbeitet habe ich nicht in der Zeit.
Nicht.
Ich war ziemlich viel Motorrad unterwegs. Ich habe mir ein Motorrad gekauft, weil ich gedacht habe, wenn ich schon auf der linken Straßenseite fahren muss, dann nicht mit dem Auto. Und
links und rechts mehr Platz.
Nee, also ich bin eigentlich Motorradfahrer, so im Geiste. Ich fahre zwar momentan nicht und bin auch schon lange nicht mehr gefahren, aber so meine Entwicklung war Mofa, Moped, Motorrad und dann erstmal ein Auto von Winter. Mhm. Und Motorräder in England sind einfach cool. Also du fährst mit einem Motorrad in England wesentlich entspannter wie in Deutschland. Das liegt an den englischen Autofahrern und das liegt auch daran, dass es in England per Gesetz erlaubt ist, wenn der zweispurige Verkehr zum Stehen kommt, du mit dem einspurigen Verkehr durchfahren darfst. Also du darfst zwischen den Autos auf der Autobahn durchpratzen und das wissen alle Engländer und die machen dann auch einen schönen Abstand. Das heißt, du hast einen riesen Stau auf einer dreispurigen Autobahn und bretterst halt durch. Es hat zwar am Anfang ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich habe dann ziemlich schnell meinen besten Freund in London kennengelernt, der Motorradkurier war.
Okay.
Und nach anfänglichen Schwierigkeiten im Londoner Stadtverkehr mitzuhalten, heißt dann doch ganz gut hingekriegt irgendwie. Also da fährt man halt auf der Mittelspur Dartmoor-Tunnel oder so, fährt man halt mit mal 120 durch.
Rock'n'Roll.
Rechts und links die Autos stehen, ist da ganz normal.
Und London war für dich wahrscheinlich auch musikalisch höchst interessant, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, sehr. Vor allen Dingen deshalb, weil ich musikalisch total eingeschränkt war. Also wir hatten am Anfang überhaupt keine Musik zur Verfügung. Ich habe dann irgendwann das Autoradio aus dem Auto ausgebaut, weil ich einen Trafo gefunden habe auf dem Schwammel und habe die Boxen in zwei Konservendosen eingebaut und hat man wenigstens ein Radio zum Hören. Und da habe ich dann entdeckt, dass die Londoner Radioszene echt der Hammer ist. Also du zappst da durch die Frequenzen und du hörst ja halt was ganz anderes wie hier in Deutschland. Also es ist nicht so der Einheitspreis, es ist nicht so die Playlisten-Rotation, die den ganzen Tag immer das Gleiche spielt, sondern du findest echt Sender, die spielen Sachen, sowas hast du schon nie gehört. Teilweise Piratenstation, teilweise aber auch BBC und damals war der Sender eigentlich KISS 100. Und da habe ich dann auch zum Beispiel LTJ Bookham zum ersten Mal gehört und Fabio Groove Rider und mein absolutes Idol Giles Peterson, dessen Sendung ich dann, nachdem ich es das erste Mal gehört habe, kein einziges Mal verpasst habe.
Ja, du hast mir mal erzählt, du hättest die auch irgendwie alle aufgenommen, ne?
Ja, ich habe einen ganzen Koffer voll mit Kassetten, nur Giles Peterson. Also es war dann die Zeit, als wir uns schon einen Kassettenrekorder leisten konnten, dann so einen Ghetto Blaster, den ich angeschafft habe. Und da wurde dann heftig mitgeschnitten. Also ich habe wahnsinnig viele Cold Cut Sendungen, wahnsinnig viele Giles Peterson Sendungen, Bookham.
Wenn ich die Namen höre, gehe ich jetzt mal zeitlich von den späten 80ern, frühen 90ern aus.
Nee, 97.
97, also ist noch später, okay. Noch später. Also nicht quasi der Anfang dieser teils elektronischen Szene, sondern schon richtig das volle Brett.
Ja, also der Anfang der teils elektronischen Szene habe ich ein bisschen verpennt, weil, als echter Vinyl-Junkie, ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Sorry, wenn es lang dauert, aber ich muss einfach. Ich bin ein Technik-Freak. Also ich bin ja Techniker von Beruf aus und deshalb war ja bestimmt einer der ersten hier in Ulm, der sich einen CD-Spieler gekauft hat, der war wahnsinnig teuer und dann CDs, ich weiß noch, die Zappa Apostrophe hat damals 79 D-Mark gekostet und die musste man bestellen, also es gab nur keinen Laden in Ulm, der irgendwelche CDs verkauft hat. Und dann habe ich mir ein paar CDs besorgt, vor allen Dingen von den Platten, die ich schon hatte, wo ich wusste, die sind's wert, weil sie einfach gut sind. Und meine Platten waren schon ein bisschen abgenudelt und verkratzt und habe dann halt so Vergleichs... Also ich habe CDs gehört und habe dann festgestellt, irgendwie klingt das scheiße. Irgendwie klingt das nicht wirklich gut. Und habe dann wirklich Vergleichstests gemacht und habe festgestellt, wenn du jetzt so eine alte Charlie Parker-Platte hast, wo du den Basser atmen hörst, während der Bass spielt, das ist auf der CD einfach nicht mehr drauf, das ist nicht mehr da, die Information fehlt. Und habe mir dann ziemlich mit der Digitalisierung und so auseinandergesetzt, habe festgestellt, das ist einfach nicht der richtige Weg. Vinyl ist das beste Audiomedium, das es jemals gab und jemals geben wird. Vielleicht kommt noch ein besseres, aber Telefunken hat damals ein sehr gutes System entwickelt, das leider nie auf den Markt kam, das mit Laser abtastet und wesentlich analog, also wesentlich besser ist wie jede CD. Aber die CD war ein Abfallprodukt aus der Videorekorderzeit, nämlich die Picture-Platten. Und es hat sich halt irgendwie vermarkten lassen müssen und hat sich dann auch durchgesetzt mit vielen Lügen auf dem Markt. Und auf jeden Fall, ich war enttäuscht und habe dann angefangen, Protestbriefe an die deutschen Plattenverlage zu schreiben und habe Konsumverweigerungen betrieben, habe keine CDs gekauft, sondern alles illegal kopiert auf Kassetten. Und das war nicht so einfach, weil die Leute ja nicht unbedingt das Zeug gekauft haben, das ich unbedingt hören wollte. Da gab es nur ein paar wenige, zum Beispiel den vorher schon erwähnten Joe Steele, der immer auf dem Laufenden geblieben ist und mich dann so mit den aktuellen Trends versorgt hat. Und deshalb bin ich da ein bisschen vorbei, so an der Entwicklung der elektronischen, neuen Musikszene.
Aber wenn wir jetzt wieder zurückspringen, also London, dann der Kontakt zum... Also du sagst das Buckham und 97, okay, das war ja eigentlich im Prinzip die, wenn man es mal aus der heutigen Sicht sieht, die absolute Blütezeit, weil da ist eigentlich der Spelztiegel auch vom Drum and Bass her so richtig explodiert und da war London ja schon eigentlich im Prinzip der Nabel der Musik, europäischen Musikwelt, auf jeden Fall, also hast genau die richtige Zeit erwischt. Und von da an hat sich dann dein musikalisches Bild wohl nachhaltig geändert, wie man auch heute ja teilweise hören kann, oder?
Ja, was hast geändert? Eigentlich hat sich das mein musikalisches Bild nie. Also ich kenne einfach nur zwei Arten von Musik. Musik, die mir gefällt und Musik, die mir nicht gefällt. Und in dem Rahmen bin ich immer auf der Suche nach neuer Musik. Also Musik, die mich weiterbringt. Und das war halt so wieder, da kommt was Neues dazu, das ist heiß, das hat was und das musste ich haben.
Plattform auf Radio Free FM zwischen 16 und 17 Uhr und heute plaudern wir wieder aus dem Nähkästchen. Mir gegenüber Klaus Schmidtke von der Redaktion Jazzin, seines Zeichens auch Vorstand des Redaktionsvereins. Guter Geist, wenn es um alle möglichen Belange von Technik hier im Haus geht, schraubt gerne und versteht auch von Dingen etwas, wo wir meistens nur ehrfurchtsvoll dazu zuschauen und uns wundern, dass es dann hinterher tatsächlich funktioniert. Also wie gesagt, guter Geist hier im Haus und heute hier bei uns im Nähkästchen zu Gast. Klaus, zuletzt waren wir in London, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Von London bist du dann wieder zurück nach Ulm gekommen, genau. Oder? Und dann kamst du auch zu FreeFM, oder? War genau. Das dann so
nahtlos? Das war nahtlos. Direkt nahtlos. Also ich kam zurück aus London und ich hatte auch die ganze Zeit schon Kontakt mit Joe Steele. Und er hat mich dann ziemlich schnell gefragt, ob ich Lust hätte, nicht bei seiner Sendung mitzumachen. Und ich habe das mal ausprobiert, war zweimal dabei, habe mir angeguckt, was er da macht. Und dann haben wir uns das geteilt. Er eine Sendung, ich eine Sendung. Und wir haben uns da sehr gut verstanden. Wir verstehen uns musikalisch so oder so sehr gut. Wir haben auch lange Zeit zusammen Musik gemacht. Er als Schlagzeuger damals, ich als Bassist. Und ja, Jazzin.
Jazzin eben, ne? Und du bist dann bei FreeFM gelandet, das war dann in dem Fall 98.
Ja.
Hab den Zahlendreher drin gehabt, 98. Seither mit dabei und inzwischen auch Vorstand geworden. Wann bist du denn zum Vorstand geworden?
Boah, du fragst mich Sachen, ich glaube, das sind jetzt... Ich wurde jetzt wieder bestätigt, zum zweiten Mal, also müssen es über 4 Jahre sein.
Scheint dir Spaß zu machen, sonst hättest du dich nicht wieder gemeldet, gell?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Team, das momentan hier am Ruder sitzt, sage ich jetzt mal so, diktatorisch, sind echt gute Jungs. Also die machen das alle im gleichen Sinne, nämlich dem Radio gut zu tun und die Arbeitsatmosphäre im Vorstand und in den Gremien ist einfach, ja, es passt. Also es ist nicht so, dass man da jetzt zu so einer Vereinsmeierei hingeht, sondern man trifft Freunde, klönt mit denen, beschließt ein paar Sachen und es passiert was. Also, und das macht einfach Spaß. Also ich bin nicht ein Vereinstyp, aber bei Radio Free FM habe ich ja gesehen, da geht es um was Größeres Ganzes, als um nur irgendein Kaninchenzüchterverein.
Das ist wohl wahr. Kann ich so unterschreiben. Jetzt bist du ja parallel zu deinem Arbeitsbereich, sage ich jetzt mal, den ehrenamtlichen Arbeitsbereich hier bei FreeFM, bist du unter anderem ja auch an der Universität oben zugange. Mhm. Und zwar bei der EMU.
Genau.
Was ist denn die EMU? Ist das irgendein Tier oder...
Und zum einen, wenn du in Wikipedia nachguckst, dann kommt Emu, das Tier aus Australien, so ein Laufvogel, so ein großer, so ähnlich wie ein Strauß. Nein, Emu ist eigentlich, soll bedeuten experimentelle Musik und Kunst an der Universität Ulm. Die vielen U's haben sich gespart, also nur EMU. Und die Emu ist eine Untergruppe des MUZ. Das MUZ ist das Musische Zentrum und an der Uni gibt es eben das Musische Zentrum, um den naturwissenschaftlichen Studiengängen die Möglichkeit zu geben, den Studenten die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen musisch zu engagieren, indem sie malen, Ballett machen, im Orchester spielen. Es gibt eine Big Band, es gibt eine Jazzband. Und wie gesagt, die EMU ist halt eine Gruppierung und arbeitet momentan auch mit der Medieninformatik in der Uni zusammen. Wir machen ziemlich viel experimentelle Sachen im Sinne von experimenteller Musik, aber auch experimenteller Kunst mit Projektionen, Installationen, allem Möglichen. Und ich bin da durch Zufall eigentlich mal hingekommen, dachte, mein Gott, sind die alle balla balla hier und habe mich sofort wohl gefühlt.
Das ist ein Job von dir, oder? Also ist das eine Arbeit oder ist das auch was Ehrenamtliches?
In der Zwischenzeit ist das ein Job, ja. Also ich werde von der Uni für einen Tag pro Woche bezahlt, dass ich mich eben als Händchen für alles im Musischen Zentrum engagiere, ein bisschen nach der Technik gucke, die Webseite betreue und solche Sachen mache. Und ja.
EMU gibt auch regelmäßig Konzerte, ne?
oder regelmäßig
Performances
nicht, aber
oder ich weiß nicht, wie man es korrekt häufig, nennen sollte.
Häufig Konzerte, Performances, ja, also wir versuchen halt so im Kontext zwischen Wissenschaft und Kunst ein bisschen neue Ideen zu finden und zu generieren und gehen mit denen dann auch in die Öffentlichkeit. Also wir haben jetzt auf dem Musischen Tag in der Uni gespielt. Das ist so ein jährliches Fest vom Mutz, wo alle Gruppen die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren vor einem größeren Publikum. Waren wir in München auf in Plattform 3, das ist so eine Kunstplattform. Da war so ein Festival zu neuen Energien oder was passiert, wenn die alten Energien endlich zur Neige, oder nicht endlich, aber wenn sie letztendlich zur Neige gehen. Und ja, also wir finden da immer irgendwelche Themen, die halt für uns spannend sind und die dann auch vielleicht spannend werden für zum Beispiel Wissenschaftler, die in dem Bereich arbeiten, wenn sie dann unseren künstlerischen Approach irgendwie miterleben und ja, da vielleicht einen neuen Input, vielleicht einen neuen Gedanken finden, wie sie wissenschaftlich weiterarbeiten können.
Da spielst du jetzt aber nicht mehr Bass.
Nee, da spiele ich alle möglichen selber gebauten Instrumente und vor allen Dingen natürlich Laptop. Also wir arbeiten in einem Programm, das heißt Pure Data und das ist so ein Echtzeit-Audio, Audio-Programm, bis eher eine Programmiersprache sogar. Man kann mit dem alles machen, was man mit Audio im Computer anstellen kann und wir haben da ziemlich gut eingearbeitet und wir geben auch ein Seminar, wie gesagt, für die Medieninformatiker in Pure Data. Das ist eine meiner Aufgaben, da zu assistieren.
Zu assistieren oder gibst du auch, hältst du quasi auch Vorlesungen?
Nee, das macht das Dr. Dieter Trüstedt, mein anerkannter Guru. Das ist auch so eine Geschichte, den ich am Anfang gar nicht leiden konnte. In der Zwischenzeit ist für mich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben.
So viel also zur Arbeit an der Universität, auch wenn wahrscheinlich jetzt viele Leute inklusive mir so nur teilweise verstanden haben, was ihr da wirklich macht. Aber sei es drum, das ist ja nichts Negatives, sondern das ist einfach ein Bereich, der sich dem normalen Mainstream auf jeden Fall entzieht. Ja. Cheese, sugar to me, zum Dahinschmelzen, ja. Also es könnte jetzt eigentlich vom Kollegen Roland Jetter sein, der Beitrag, ne? Ja. Würde gut reinpassen. Ist es aber nicht, sondern es ist war Eddie Roberts und wir sind jetzt am Ende schon fast angelangt von unserem heutigen Plattform. Die gehen immer wahnsinnig schnell rum, Klaus, gell?
Ja.
Die Nähkästchen. Man erfährt ja auch plötzlich so vieles über seine Kollegen, was man selber nicht weiß. Schön. Zuletzt haben wir über deine Arbeit an der Universität Ulm gesprochen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz, das Sugar to me ist eigentlich ein schönes Stichwort, ganz kurz mal auf den Privatmenschen Klaus Schmidtke noch eingehen, weil ich weiß, er hat ja in seinem Umfeld in Neu-Ulm, wo er lebt, auch einen wunderschönen großen Raum, wo einiges abgeht. Das würde mich jetzt mal interessieren, die Werkstatt.
Tja, also meine Lebenspartnerin Christine Söffing ist Künstlerin und Synästhetikerin. Das zu erklären, das spare ich jetzt, weil das sprengt den Rahmen. Und da wir eine Wohnung mit Atelier gesucht haben und dann in Neuem fündig geworden sind mit einer Wohnung, die insgesamt 200 Quadratmeter hat, wovon 88 Quadratmeter ein Atelier darstellen, haben wir uns gleich von Anfang an gesagt, ja, wenn man so einen Raum hat, dann muss man den auch entsprechend nutzen. Also wir veranstalten da alle möglichen Dinge von einfachen Filmabenden bis zu Konzerten, Lesungen, ganz spannende Sachen eigentlich. Also momentan ist aktuell nichts im Programm. Es kann sein, dass Silvester ein Konzert sein wird, aber das ist noch nicht ganz klar. Und davor vielleicht noch eine Märchenlesung, so um die Weihnachtszeit rum. Wir sind gerade ein bisschen im Stress beide in anderen Bereichen und können uns halt nicht so auf die Synästhesie-Werkstatt konzentrieren, aber mal sehen, vielleicht geht dieses Jahr noch was, wenn nicht, auf jeden Fall wieder nächstes Jahr. Und es sind dann natürlich auch ehrenamtlich unkommerzielle Veranstaltungen, die wir privat durchführen mit Privateinladung.
Das ist quasi so eine Art Wohnzimmerkonzert.
Ja, so kann man in dem Stil. Atelierkonzert.
Atelierkonzert, ja. Arbeitest du mit deiner Lebensgefährtin auch künstlerisch zusammen?
Zwangsläufig. Ich meine, sie hat sehr viele Ideen. Ich bin zwar ein kreativer Mensch, aber ich habe keine Ideen, die ich jetzt unbedingt umsetzen muss. Und deshalb ergänze ich das ganz gut, weil sie kommt mit einer Idee an und ich helfe ihr dann, die Idee zu konkretisieren und helfe ihr auch bei vielen technischen Umsetzungen. Zum Beispiel steht momentan ja in der Triennale ein Objekt und da steht ein Computer drin, der ist im Prinzip von mir programmiert. Aber Christine ist auch ein sehr praktischer Mensch, also sie kann auch sehr viele Dinge selber tun, wie das Gehäuse bauen oder die Taster anlöten und dergleichen. Also sehr viel von ihrer Arbeit drin, aber dann auch noch so ein bisschen Hilfestellung von mir.
Okay, jetzt weiter will ich auch nicht im Privatleben rumschnüffeln. Das gehört nämlich nicht hierher. Klaus, wir sind damit eigentlich schon so gut wie am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Also erstmal herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Gern.
Das war eine Stunde Radio Free FM, das Nähkästchen mit Klaus Schmidtke. Das nächste Nähkästchen wird wohl erst im nächsten Jahr stattfinden. Gerade vorher haben wir mitbekommen, dass der nächste Gast die Session Time Redaktion sein wird. Und genau die kommt nämlich jetzt in 5 Minuten hier rein. Und der Schwerpunkt ist heute, so, und jetzt habe ich es vergessen, Folk aus Chicago.
Folk aus Chicago.
Da kann man sehr gespannt sein, was sich dahinter verbirgt. Session Time, die nächste Stunde. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war heute hier auf der einen Seite Rainer Markus Walter, auf der anderen Seite Klaus Schmidtke und die Technik und die Musikauswahl hat Fabiano Nitsch erledigt. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag und tschüss.